Und so geht's ja also los. Die Big Show 616. Sehr entspannt heute. Wie auch letzte Woche. Letzte Woche mit Thomas Wagen und mit Uli Potowski. In dieser Woche mit zum einen Tom Heberlein, mit dem ich die nächsten 12 Tage in Wimbledon verbringen werde. Guten Morgen, lieber Tom.
Servus, Jens.
Und mit Axel Goldmann, der aus irgendwelchen Gründen nicht in diesem Jahr nach Wimbledon kommt. Axel, was hält dich ab von deinem alljährlichen Besuch?
Die Erdbeerpreise.
Okay, ja, stark. Ich fahre jetzt zum dritten Mal hin. Ich habe bei den ersten beiden Malen es mir wirklich verkniffen, die Erdbeeren zu essen. Tom, bist du das erste Mal dort?
Nee, ich bin zum vierten Mal dort.
Hattest du schon
allerdings
mal das Vergnügen?
Ich hatte schon mal das Vergnügen, aber das letzte Mal liegt dann doch mehr als ein Jahrzehnt zurück. Ja, was jetzt wieder darauf hinweist, dass ich schon ein ziemlich alter Sack bin.
Ja, ich bin erst spät eingestiegen, sonst würde das bei mir auch passieren. Ja. Wir wollen gleich über, und das aus gegebenem Anlass, das kann natürlich keiner ahnen, dass wir uns hier verabreden mit Axel und mit Tom. Und dann passiert in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag deutscher Zeit etwas, was nur davor 23 Mal in der Geschichte des Major League Baseballs passiert ist. Wir wollen gleich über Perfektion sprechen. Aber zunächst, Axel, ich habe gesagt, letzte Woche Uli Potowski war hier. Es war ein sehr nettes Gespräch mit Thomas Wagner. Und ich habe dann so ein bisschen das Feedback bekommen. Naja, Uli hat die deutsche Fußballnationalmannschaft schon ein kleines bisschen aufgegeben. Er kann sich nicht mehr so richtig darüber erregen, ob jetzt da verloren wird gegen Kolumbien oder nicht. Eine gewisse Wurstigkeit ist eingetreten. Was reißt dich denn mit dieser Tage in Sachen Fußball, Axel?
Ja, wow.
Jetzt aber das große Ganze.
Ja, meine Entwicklung bezüglich der Nationalmannschaft geht ja tatsächlich so einen kleinen gegenteiligen Weg. Der Egalfaktor, der so die letzten Jahre bei mir immer mitgeschwungen ist, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, ja, irgendwann ist auch gut, die Bierhoffisierung des DFB und Rudi Völler und Hansi Flick und da passiert nichts, eigentlich interessiert es mich nicht mehr. Das ist in den letzten Tagen oder Wochen so ein bisschen der Wut gewichen, oh, dass ich merke, es interessiert mich doch. Ich möchte doch nicht diesen DFB haben, der gegen die Ukraine in Polen und gegen Kolumbien kein Spiel gewinnt. Ich möchte doch, dass sich irgendwas tut. Die Hoffnung, dass sich irgendwas tut, die wird tatsächlich immer geringer. Aber es ist schon so, dass es mich massiv aufregt, wie viele Fehler der DFB macht, sei es mit der Installation von irgendeiner Taskforce, die völlig am Thema vorbeigecastet ist, sei es mit der Installation von Rudi Völler, der nichts dazu beizutragen hat, dass vielleicht in diesem Land eine Aufbruchsstimmung herrscht, dass junge Leute sich für den Fußball begeistern, sich für den DFB begeistern. Sei es auch mit Hansi Flick, der meines Erachtens sehr, sehr viele handwerkliche Fehler macht, beginnend von der Ausstellung bis zum In-Game-Coaching, sei es mit der Mannschaft selbst, die meines Erachtens auch einen sehr phlegmatischen und belanglosen Eindruck macht. Und all das kumuliert dann doch darin, dass ich sage, wenn ich mir so ein Spiel angucke, was ich ja eigentlich überhaupt, warum sollte ich mir das angucken? Warum sollte ich mir Deutschland gegen Kolumbien angucken? Mhm. Keinen Menschen zieht so ein Spiel eigentlich hinterm Ofen hervor. Aber dann gucke ich es mir an und dann sehe ich das und dann denke ich mir, das macht mich wütend. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass der DFB wieder eine Rolle spielt, relevant wird, sowohl für uns als Fußballfans, als Vereinsfans, als auch in der sportlichen Art und Weise. Und ich glaube, diese entgegenläufige Entwicklung, die hat mich selbst am meisten überrascht, muss ich zugeben.
Ja, ich dachte auch, dass bei dir auch vielleicht die große Wurstigkeit immer noch anhält, weil woran machst du es fest? Tom, kommen wir gleich zu dir, aber Axel, woran machst du dein Interesse außer an dieser Wut fest? Ich habe bei mir festgestellt, Es war bei mir zumindest früher mal so, wenn irgendjemand vom glorreichen SK Bundegammer Sturm Graz zufällig ins Nationalteam berufen wurde, was nicht oft der Fall war. Aber das hat mein Interesse sofort um 100% gesteigert. Im Moment gestehe ich offen, ich kann herzlich wenig Österreich sehen. Ich konnte es nur im Real Life sehen, beide Spiele, beide Qualifikationsspiele, das in Belgien und das gegen Schweden. Aber Ralf Rangnick, ich weiß, wird nicht gern gehört in dieser Runde, von Traditionsfußballfans auch, aber Ralf Rangnick hat mich mit der Art und Weise, wie er an diese Aufgabe herangeht, nämlich nicht demütig, sondern offensiv, hat mich abgeholt. Und ich bin jetzt wieder interessiert am österreichischen Fußballnationalteam, weil sich plötzlich Leute auch bemühen, die sich unter dem Vorgänger Franco Foda exakt nicht bemüht haben. Ich möchte keinen Namen nennen, aber Marko Arnautović ist da der Erste, der mir einfällt. Woran machst du es fest, Axel? Was ist es wirklich nur diese Wut oder brauchst du auch einen Kölner? Im Ensemble brauchst du bestimmte Spieler.
Nee, glaube ich nicht. Also natürlich hat mir das gefallen, wenn Jonas Hector Nationalmannschaft gespielt hat. Und natürlich finde ich es auch für die Spieler wie jetzt Erik Martell oder Dennis Husin-Basic schön, wenn sie in der U21 nominiert sind. Aber das ist es tatsächlich nicht. Nee, bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich dieses Gefühl, des Aufwachsens halt. Mhm. Ne? Wenn ihr überlegt, so meine erste wirklich so bewusst erlebte WM war 86, 82 habe ich schon mitbekommen, dass da Deutschland im Finale steht und dass das irgendwie was Besonderes ist, aber so bewusst habe ich es natürlich nicht mitbekommen. 86 habe ich es schon sehr bewusst mitbekommen, 1990 war ich schon auf der Straße und du hattest halt immer das Gefühl, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft klassisch halt etwas ist, worauf man sich bei Turnieren verlassen kann, wo man sagt, ja, das wird schon. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen. Das hatten wir in den 2000er Jahren ja, ne? Die ganz schlimme Zeit unter Erich Ribbeck hatten wir das natürlich auch. Aber ich sehe das heute noch mal ein bisschen dramatischer, weil ich glaube, dass zum Beispiel unsere individuelle Klasse stärker ist als die von 2000. Ich glaube, dass wir sehr starke individuelle Spieler haben, die aber in der Nationalmannschaft aus Gründen, die ich nicht analysieren kann, nicht ihre Leistung abrufen und die vielleicht auch gar keinen Bock haben, ihre Leistung abzurufen. Und das macht mich halt einfach, ich kann dieses Gefühl, oh, es klingelt, sorry, macht mal kurz.
Tom, dieses Gefühl, während es bei Axel klingelt, wie ist dein Gefühl?
Ich wollte jetzt so sagen, ich hätte das gerne vom Axel schriftlich, damit ich es unterschreiben kann. Ich bin da ganz weit bei ihm. Also das ist einfach, es liegt irgendwie so ein komischer Mehltau über dieser Nationalmannschaft. Und das Einzige, wo ich ihm nicht ganz zustimme, ist, was so die individuelle Fähigkeit angeht. Ich glaube ganz einfach, dass es halt tatsächlich in den vergangenen 10 Jahren versäumt worden ist, halt auch Spezialisten für bestimmte Positionen auszubilden. Ja, also es wird immer vom polyvalenten Spieler geredet oder so, aber es ist irgendwie nicht so, dass man das Gefühl hat, dass da Fachpersonal auf der jeweiligen Position und entsprechend auch der Taktik vorhanden ist. Also gut, wir sind 2014 Weltmeister geworden mit 4 Innenverteidigern in der Abwehrreihe. Davon hat ein Rechtsfuß auch links gespielt. Also es ist schon durchaus alles möglich. Aber was mir halt einfach fehlt, muss ich auch sagen, ist so, ich erkenne auch keinen Plan. Also was will Hansi Flick eigentlich? Wie möchte er spielen lassen und mit wem möchte er spielen lassen? Ich höre jetzt da immer auch von diesen letzten 3 Spielen, dass ja, wir probieren jetzt was aus und es hat nicht funktioniert. Also irgendwie, mir erscheint da irgendwie keine Stringenz dahinter, kein Plan dahinter. Deutschland hatte immer irgendwie einen Plan. Der mag jetzt zwar nicht irgendwie besonders toll gewesen sein oder hatte nichts mit Tiki-Taka zu tun oder hat nicht immer besonders schön ausgeschaut, aber es gab immer einen Plan und der wurde immer gut umgesetzt. Und das ist, finde ich, komplett verloren gegangen, dass man sich überlegt, wie möchte ich spielen und mit wem möchte ich spielen. Und irgendwie ist da überhaupt nichts zu erkennen. Also das ist irgendwie ein riesengroßes Kuddelmuddel, ohne auch, dass man das Gefühl hat, das sortiert jetzt mal einer richtig zusammen. Ja.
Ja.
So viel dazu.
Ja.
So sieht's aus.
So sieht's aus. Naja, also meine Wahrnehmung der deutschen Fußballnationalmannschaft geht ein bisschen weiter zurück. Ich habe 1978 nicht ganz kapiert, aber die ganze Gemengelage, aber das war meine erste WM, Axel. Ich bin also dann doch deutlich älter als du. 82.
Ich bin ja noch älter.
Bist du 74
ich
schon?
Ich habe 74 schon gesehen. Sogar im Public Viewing habe ich es damals gesehen. Warte. Das gab es damals schon. Ja, gut.
Ja,
das nur als Einwand.
Aber
das ist halt nicht wesentlich jünger.
Na, pass auf, aber meine Wahrnehmung der deutschen Fußballnationalmannschaft war immer folgende. 82 dann, okay, da gab es dieses unfassbare Halbfinale gegen die Franzosen. Da gab es natürlich dieses Gijón-Vorrundenspiel gegen Österreich. Aber unabhängig davon, auch wenn sie noch so gerumpelt haben, meine Wahrnehmung der deutschen Fußballnationalmannschaft war immer, wenigstens stellen sie sich nicht hinten rein, sondern versuchen Tore zu schießen. Und das mag vielleicht unter Joachim Löw teilweise anders ausgeschaut haben, weil sie auf Konter gespielt haben und haben aber trotzdem Tore geschossen. Und ist das verloren gegangen? Also dieser Ansatz, dass die Deutschen nie von Haus aus sich hinten reinstellen, sondern eigentlich schon, egal wer der Gegner ist, versuchen, das erste Tor zu schießen. Das ist für mich nach wie vor, das verbinde ich mit der Nationalmannschaft, mit der Deutschen. Aber vielleicht, Axel, ist das verloren gegangen. Ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht ist die deutsche Fußballnationalmannschaft ein ganz gutes Abbild für das gesamte Land in der letzten Dekade, dass es halt ein Stillstand ist, ne? Dass keine Entwicklung zu erkennen ist, auf welcher Ebene auch immer. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es etwas damit zu tun hat, dass Deutschland zu defensiv eingestellt ist oder dass Hansi Flick vielleicht oder Jogi Löw gesagt hat, wir müssen uns auch an den Gegner anpassen. Das, glaube ich, hat auch etwas mit modernem Fußball zu tun, ne? Wenn Deutschland 1978 gegen Honduras oder gegen Kolumbien oder gegen Tschechien oder gegen Polen gespielt hat, dann hattest du andere Voraussetzungen als die du heute hast. Und das Spiel war halt auch um 200% langsamer als das, was es heute ist. Ne? Also ich glaube, dass diese Adaption der Taktiken ist, meines Erachtens kann das nicht der Grund sein. Sondern ich stimme Tom zu, dass man keinen Plan erkennen kann, dass man tatsächlich auch nicht erkennen kann, wie soll das denn 2024 aussehen? Weil wenn sich Hansi Flick jetzt hinstellt und sagt, ja, wir haben was ausprobiert, das hat nicht funktioniert, aber im September wird es viel besser, ja, herzlichen Glückwunsch, dann schauen wir mal, ob das im September besser wird. Und wenn es im September nicht besser wird, dann ist gar keine Zeit mehr da, um irgendwas anzupassen. Also ich finde es schon bemerkenswert, welche Ruhe er jedenfalls nach außen ausstrahlt und sagt, ach, macht euch mal keine Gedanken, wir kriegen da schon irgendwas hin. Das hört sich so ein bisschen an wie ein Koch, dem die Zutaten ausgegangen sind und der sagt, ach ja, wenn jetzt gleich 200 Leute kommen, ich werde schon irgendwas zaubern. So, und nicht weiß was. Und ich glaube halt einfach, dass diese Außendarstellung des DFB ist nicht optimaler macht. Das ist nochmal ein Thema, da können wir wahrscheinlich 3 Stunden drüber reden. Und egal, was sowohl Spieler als auch Trainer sagen, es kann mir niemand erzählen, dass das keinen Einfluss auf das Sportliche hat. Ich bin mir sicher, dass es Einfluss auf das Sportliche hat. Wie gesagt, mein dominierendes Gefühl, wenn es um den DFB und die Nationalmannschaft geht, ist tatsächlich Wut, aber mehr Wut auf mich selbst, dass es mich auf einmal wieder, ja, dass es mich triggert, dass ich halt nicht diese Gelassenheit habe und sage, ach, ist mir völlig egal, was nächstes Jahr passiert. Hauptsache der FC steigt nicht ab. Nee, ich will, dass Deutschland 2024 zu Hause eine gute EM spielt, dass wir Spaß daran haben. Und
Ja, wie gesagt, das sehe ich im Moment nicht.
Wisst ihr, was mich getriggert hat? Und wir kommen gleich zum Baseball, aber was mich dann doch einigermaßen erheitert hat. Gestern wird also bekannt gegeben, dass der FC Bayern München die Partnerschaft mit Katar nicht verlängert. Und eine Minute später sehe ich in meiner Twitter-Timeline schon ganz viele Kommentare von Bayern-Fans und ja, und da sieht man mal die Macht der Fans und endlich haben wir uns durchgesetzt, so in dieser Tonart. Und eine Stunde später lese ich dann in der Süddeutschen Zeitung, der ich dann doch ein kleines bisschen mehr vertraue, auch was die Quellenlage angeht, dass diese Trennung gar nicht von Bayern ausgegangen ist, sondern dass Katar gesagt hat, nee, wir wollen nicht mehr. Tom, bin ich da ein böser Mensch, dass mich sowas maßlos erheitert, diese Selbstgefälligkeit der obertollen Fans? Oder sollte mir sowas wurscht sein?
Du, ob dir das jetzt wurscht sein soll oder nicht, ich finde, du bist ein Mensch mit Humor und insofern hast du da genau die richtige Einstellung dazu. Ja, du, das ist halt, man muss vielleicht mal kurz erwähnen, dass vor 2 Wochen der Herbert Heiner ja gesagt hat, wir befinden uns in guten Gesprächen und wenn du etwas beenden willst, ja, dann befindest du ja dich nicht mehr in guten Gesprächen, ne? Also dann kannst du es ja einfach auflösen. Also insofern kann man dem, was die Süddeutsche Zeitung geschrieben und auch schön aufgedröselt hat, in etwas längerer Form, als es ich hier wiedergebe, natürlich durchaus Glauben schenken. Ich denke schon, dass die Bayern ganz gerne gehabt hätten, nach wie vor bis zu 25 Millionen Euro im Jahr von denen zu bekommen. Und darum geht es ihnen, glaube ich, letztendlich. Welche ethischen, moralischen oder sonstigen Motive sie da hatten, dass sie irgendwie noch Katar bekehren wollten zum demokratischen Musterstaat oder so, das glaube ich, werden sie selber nicht mehr geglaubt haben. Aber ja, ich glaube, dass der Inhalt dieser Geschichte von der Süddeutschen Zeitung schon zutreffend ist, dass die Kataris einfach gesagt haben, so Leute, jetzt reicht's uns einfach, gell? Ihr habt euch jetzt auch nicht hingestellt und uns praktisch verteidigt oder auch diese Partnerschaft bis zum Ende irgendwie verteidigt, sondern habt immer irgendwie euren Fans dann noch zugehört, seid denen entgegengekommen, also entweder gescheit oder gar nicht. Und dieses entweder gescheit oder gar nicht, diese Entscheidung hat dann letztendlich halt der Emir getroffen und damit war die Hoffnung des FC Bayern, da irgendwie vielleicht noch trotzdem zu einer gütlichen Einigung zu kommen, perdu.
Axel, wir werden trotzdem
ja, aber stopp.
Beginnen. Ja, bitte Axel, ja. Bitte.
Also natürlich ist das ein Erfolg der Fans. Natürlich ist das ein Erfolg der Kurve.
Und ja, selbstverständlich.
Okay. Und natürlich ist das ein Erfolg, tatsächlich alleine der Südkurve zu verdanken ist, beziehungsweise der Initiative rund um Michael Ott. Katar hat halt einfach, wie Tom gesagt hat, wir haben halt einfach den Image-Nutzen nicht durch diesen Werbeauftritt beim FC Bayern. Was will Katar mit den 25 Millionen? Katar will ein anständiges, gutes Image haben durch den FC Bayern und das wird halt ad absurdum geführt durch die Proteste, die in der Südkurve stattfinden. Das wird ad absurdum geführt durch die Tapeten, die hochgehalten werden, durch die Diskussion, die am Laufen gehalten wird, durch die Fans. Und dann ist es einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und dann sagt Katar, die 25 Millionen für die Bayern, die bringen uns tatsächlich nicht viel, weil die Schlagzeilen eigentlich durchweg negativ sind. Also investieren wir das lieber in Barcelona, Paris oder wo auch immer, wo es halt einfach keinen Widerstand gibt. Und natürlich ist das ein Riesenerfolg für die Fans des FC Bayern.
Und unbestritten.
Und das hat nichts damit zu tun, dass der Club, also die Oberen oder die Entscheidungsträger im Club damit nicht einverstanden sind und das nicht wollten und das lieber fortgeführt hätten, weil denen ist ja das Image von Katar erstmal egal. Die wollen halt die 25 Millionen haben. Aber ich würde mir an Bayern Stelle keine wirklich großen Sorgen machen. Die werden schon einen anderen Ärmelsponsor finden. Da bin ich mir relativ sicher.
Okay, also erstens, Axel, danke, dass du mich reingeholt hast wieder. Ich bin kurz ausgebrochen aus der Vernunftschiene. gut so. Und ich glaube aber auch, dass die Bayern keine Probleme haben werden, hier irgendjemand zu finden. Abschließende Frage zum Fußballteil. Ist es euch wurscht oder ist es ein gutes Zeichen für die Bundesliga? Sollte, und ich gebe meinen Rang als Nostradamus des Fußballs sofort ab, weil ich nämlich nie für möglich gehalten hätte, dass Harry Kane auch nur in Erwägung zöge, von Tottenham in die Bundesliga und also zum FC Bayern München zu kommen. Wäre das, Tom, ein gutes Zeichen für die Bundesliga? Wäre es toll für die Bundesliga, wenn ein Spieler wie Kane da ist? Oder wäre es wurscht?
Ich finde es gut, wenn ein Spieler wie Harry Kane da ist. Wenn er nicht so schlecht spielt wie Sadio Mané, der ja für die Bundesliga letztes Jahr gut gewesen sein sollte, dann würde ich es begrüßen. Ob das Ding schon in trockenen Tüchern ist, weiß ich jetzt nicht, aber...
Tom.
Ja, ja, okay. Was?
Axel, komm.
Schnapp ihn. Das liegt doch nicht an Sadio Mané, dass er nicht performt hat. Die haben Sadio Mané gekauft für eine völlig falsche Position, als hätte nie irgendeiner ein Spiel von Liverpool gesehen.
Ja, das ist doch
gibt's
völlig...
Gibt's doch nicht.
Das
da kann der arme Mann doch nichts für.
Das streite ich doch gar nicht ab. Natürlich ist es schön, wenn... Du, ich hätte dem Sadio Mané auch gewünscht, dass er eine gute Saison gehabt hätte, aber dass der natürlich der falsche Mann für die richtige Position oder der richtige Mann für die falsche Position ist, weil die offensichtlich, was die Kaderplanung angeht, irgendwie nicht von 1 bis 2 zählen können. Das ist ja unbestritten. Ja, und dass Harry Kane eine Attraktion für die Bundesliga wäre und mit Sicherheit auch nicht schlecht spielen würde, das glaube ich, davon kann man jetzt mal ausgehen. Der passt natürlich da schon ganz gut rein. Ne? Also der kann ja sowohl im Strafraum ist er einer, der, was weiß ich, auch mal ein Abstaubertor macht, der ein Kopfballtor macht, der sich da durchsetzen kann. Das ist auch einer, der ein bisschen auch so eine verkappte Zehn spielen kann. Also auch mal außerhalb des Strafraums was einleiten kann. Und ich glaube schon, dass das ein guter Kicker ist. Also
Das ist unbestritten. Übrigens zu Sadio Mané möchte ich noch sagen, Leute, die alle Bayern-Spiele gesehen haben, und zwar so, dass, und die sich auch ein bisschen auskennen, haben mir erzählt, Axel, Sadio Mané ist in einer Art und Weise geschnitten worden von seinen Mitspielern, wie man das selten gesehen hat. Der hat einfach auch
da muss ich nicht alle Bayern-Spiele für gesehen haben, um also, das...
Also Wahnsinn, ja. Also die haben ihm einfach den Dreck unter den Fingernägeln nicht gegönnt. Gut, Pause mit Fußball und dann endlich zur Perfektion im Baseball.